Ja, lasst uns nochmal zusammen beten und den Herrn um Hilfe bitten. Großer, herrlicher Gott, so singen wir die Lieder aus ganzem Herzen und beten dich an. Und wir danken dir, dass du zu uns sprichst, so wie wir gehört haben, dass wir als deine Jünger, als die, die dich lieben, auch auf dein Wort hören wollen und es begehren, dadurch gestärkt, erbaut zu werden. Herr, danke für dein Wort, was du uns heute öffnest. Bitte gib uns Einsicht zum Verstehen und auch die Bereitschaft, den Willen und die Gnade zu tun. Amen. Eigentlich hätte er seiner Pflicht nachkommen sollen. Sein Volk im Krieg anführen gegen die Ammoniter. Aber er blieb zu Hause und er genoss die Privilegien des Lebens im Palast. Eines Abends sah er vom Dach seines Hauses eine sehr schöne Frau baden. Das Problem dabei war, es war nicht seine. Und ihr Mann war im Krieg. Aber das ist kein Problem für einen König. Er ließ die Frau holen und wurde intim. Und nun, was macht man mit einem solchen Fehltritt? Verheimlichen. Aber die Frau wurde schwanger. Und auch ihr Mann ließ sich nicht täuschen. Deshalb brauchte es Plan C. Den Mann zufällig sterben lassen und die Frau heiraten. Und das gelang. Ein Jahr später war alles gut. Der Harem war erweitert um eine schöne Frau. Ein Sohn war geboren und der Mann beseitigt. Diese Geschichte steht in 2. Samuel 11. Und ganz am Ende der Geschichte finden wir ein Aber. 2. Samuel 11, Vers 27. Aber die Sache, die David verübt hatte, war böse in den Augen Jahwes. David, dieser Mann, er war König von Gottes Volk. Er hätte ein vorbildlicher Leiter für sein Volk sein sollen. Er war einst der Mann nach Gottes Herzen. Und Gott versprach ihm ewiges Königtum für seine Nachkommen. Aber nun war David ein Ehebrecher und ein Mörder. Und damit verdiente er gleich doppelt die Todesstrafe. Gott sandte seinen Propheten, einen Boten, zu ihm, den Propheten Nathan. Er konfrontierte David gekonnt, ihr könnt das nachlesen in 2. Samuel 12. Und damit endet sein Versteckspiel. Es ist eben nicht alles gut, auch ein Jahr später. Und nun erkannte David die Sünde in ihrer ganzen Hässlichkeit und die gewaltigen Konsequenzen, die er verursacht hatte. Was macht so ein Mensch, der sich schwer versündigt hat, der lange verheimlicht hat und dessen Sünde dann ans Licht kommt? Was machen wir? Was machst du? So ein Mensch findet vielleicht Ausreden. Er verteidigt sich. Ich selbst bin das Opfer meiner Umstände, der anderen Menschen. Vielleicht psychologische Erklärungen und Krankheiten. Vielleicht setzt so ein Mensch auch zum Gegenangriff an. Oder er flieht. In Ablenkungen, Alkohol, Suizid. Was macht David? Was macht David mit dieser gewaltigen Schuld, die nun aufgedeckt wurde? Er tat, was wir tun sollten. Er tat, was du und ich tun sollten. Er tat Buße. Das ist, was wir tun sollten, wenn wir unsere Sünde sehen. Und damit wir alle davon lernen, von diesem gewaltigen Beispiel, steht seine Buße in herrlicher poetischer Form seit 3000 Jahren in der Schrift. Und das wollen wir heute gemeinsam lesen in Psalm 51, unserem Predigttext. Wir lesen gemeinsam Psalm 51. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest, und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Hysop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade. Baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Das ist Psalm 51, ein Psalm über Sünde, über Schuld, Missetaten, Abtrünnigkeit. Kürzlich war ich in einer Kirche und habe dort eine Predigt gehört. Und in dieser Predigt wurden wir aufgefordert, Jesus in unser Herz einzuladen, damit wir wieder fröhlich werden, damit wir Freude haben im Leben. Aber was nicht gesagt wurde, was mit keinem Wort erwähnt wurde, war Sünde. Das Problem, was ich eigentlich habe, wozu brauche ich denn Jesus, wenn ich nicht verstehe, was zuerst die schlechte Nachricht ist? Die gute Nachricht ergibt keinen Sinn. Und so müssen wir verstehen, was unser Problem ist. Die Sünde, die wir tun, die Schuld, die wir auf uns laden. Was für ein wunderbarer Psalm, der uns einen Einblick gibt in einen Menschen, dem Gott das aufgezeigt hat und der davon Buße getan hat. Ja, es ist ein Loblied der Vergebung Gottes. Und die können wir nur finden, wenn wir zuerst verstehen, wer wir sind vor Gott und was unsere große Not ist. Psalm 51 bringt seit 3000 Jahren Sündern bei, wie sie Buße tun und Vergebung finden können. Und so ist es ein wunderbarer Text. Kein Psalm hat Sünder wahrscheinlich so getröstet wie dieser. Unser größtes Bedürfnis ist nicht irgendetwas, was diese Welt bieten kann, Geld, Ruhm, Gesundheit, Partner, Freunde. Unser größtes Bedürfnis ist Gnade. Und das gilt sowohl für dich, wenn du bisher noch ohne Gott lebst und verloren bist in deiner Sünde. Du brauchst Gnade zur Rettung, aber das gilt auch für dich, Bruder und Schwester, wenn du mit der Sünde kämpfst, so wie David. Psalm 51 lehrt dich den Weg wahrer Buße. Und wir finden hier drei Bestandteile echter Buße, damit du deinen Sünden recht begegnest. Wir finden drei Bestandteile echter Buße, damit du deinen Sünden recht begegnest. Und zwar ist das Bekenntnis, Bitte und ein Beschluss zur Umkehr. Bekenntnis, Bitte und Beschluss, das sind die Bestandteile echter Buße, die wir in diesem Psalm so deutlich sehen. Wir steigen ein und sehen gleich in den ersten beiden Versen die Überschrift. Es ist ein Psalm von David, wie circa die Hälfte der Psalmen. Dem Vorsänger oder Chorleiter, das erinnert uns daran, dass die Psalmen Israels Gesangbuch waren und die Lieder, es Lieder sind, die voller Theologie und Gebet stecken. In Vers 2 finden wir im Hebräischen ein Wortspiel, was in unseren Übersetzungen nicht ganz gut wiedergegeben ist. Das heißt hier eigentlich, als der Prophet Nathan zu David ging, wie er zu Bathseba eingegangen war. Denn David ging zu dieser Frau in sündigem Sex und Nathan ging dann zu David, um ihn darüber zu konfrontieren. Und David hatte wirklich lange diese Schuld versucht zu verheimlichen. Aber in 2. Samuel 12, Vers 13, als Nathan ihn konfrontiert hat, da sehen wir, dass er Buße tut. 2. Samuel 12, Vers 13 sprach David zu Nathan: Ich habe gegen Jahwe gesündigt. Und Nathan sprach zu David: So hat auch Jahwe deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Wann schrieb David nun diesen Psalm 51? Sicherlich nicht in diesem Moment, als er sagte, ich habe gesündigt, aber vielmehr war es eine theologische Reflexion, einige Zeit danach, in der er in Worte fasste, ja in herrliche Poesie fasste, was er in diesen Momenten gedacht, gefühlt hat und wie er diese Buße gegenüber Gott ausdrücken möchte und so auch uns damit belehrt. Und Vers 3 und 4 steigen direkt ins Thema ein mit Davids Flehen um Vergebung. Und das hier ist meisterhaft formuliert mit drei Bitten, jeweils mit einem Dreiklang an Begriffen. Wir haben hier Übertretung, Sünde und Schuld. Dann haben wir Tilgen, Waschen und Reinigen. Und wir haben Gottes Gnade, Güte und Barmherzigkeit. All das in den Versen 3 und 4, um uns gleich zu zeigen, worauf es wirklich ankommt. Und wir finden diese Begriffe immer wieder, auch in diesem Psalm später noch, aber wir können jetzt nicht ganz genau auf jeden Einzelnen eingehen. Wir sollen einfach einen Eindruck bekommen über die einerseits die Schwere der Schuld, die wird hier angesprochen. Sie ist Rebellion, sie ist Verfehlen von Gottes Wegen und seinen Absichten, Abirren von seinem Weg. Und diese gewaltige Schuld, die muss dann gründlich ausgewaschen werden, wie Kleidung, oder gereinigt werden, wie ein Aussätziger, oder wie eine Schuldschrift von einer Tafel getilgt oder abgekratzt werden. Das sind hier die Begriffe. Nun, wenn die Schuld so groß ist und die Reinigung so umfassend sein muss, wie könnte das geschehen? Und die Antwort wird ebenfalls dreifach gegeben: Nicht David kann das tun. Nicht der Sünder kann sich selbst reinigen. Wie kann es allein geschehen? Gott muss es tun. Gottes Güte wird hier erwähnt, seine treue Liebe, seine Barmherzigkeit ist sein tiefes Mitgefühl mit hilflosen Sündern. Und seine Gnade wird erwähnt als sein Geschenk der Errettung. Merk dir das für immer. Schuld vor Gott kann kein Mensch entfernen. Wir können es nicht durch unser größtes Bemühen schaffen. Gott allein kann es tun. Es ist Gnade, es ist Güte, es ist seine Barmherzigkeit. Niemand von uns kann seine Schuld anders loswerden als durch göttliche Gnade. Man kann sie nur erbitten, man kann sie nicht erarbeiten. Und so beginnt Davids Bekenntnis hier mit diesem Flehen, mit diesem Ruf zu Gott, den er dann in Versen 5 bis 8 weiter begründet. Wir sind immer noch beim ersten Punkt, beim Bekenntnis. Man kann auch sagen, da steckt noch das Bereuen drin, wenn ihr ein weiteres B wollt, was zu wahrer Buße gehört. David bereut und er bekennt seine Sünde. Vers 5, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist allezeit vor mir. Wir haben gesehen, dass Nathan ihn hier überführt hat und aufgezeigt hat, so bist du schuldig. Aber das war nicht das erste Mal, dass David von seiner Sünde hört. Sein Gewissen muss ihn geplagt haben. Er sagt, meine Sünde ist allezeit vor mir. Er spürte auch vorher schon Konsequenzen. Aber er hat immer noch versucht, diese Sünde zu ignorieren. Nun bekennt er voll und ganz. Und er sagt in Vers 6, an dir, Gott, allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Und hierüber stolpern wir vielleicht ein bisschen, oder? David, hatte er nicht gegen Bathseba gesündigt, gegen ihren Mann Uriah schwer gesündigt, gegen seine eigene Frau und Frauen, seine Familie, sein ganzes Volk hat er damit in Nöte gezogen? Er hatte gegen viele, viele Menschen gesündigt. Warum sagt er hier, an dir allein, Gott, habe ich gesündigt? Diese Aussage betont, dass jede Sünde sich zuallererst gegen Gott richtet. Jede Sünde richtet sich gegen Gott. Sünde ist nur deshalb Sünde, weil sie Gottes Gesetze bricht. Gott definiert, was Sünde ist. Sein Maßstab wird verfehlt. Und das ist ein Missverständnis, was wir heute haben. Es sind nicht menschliche Gefühle, die definieren, was richtig und falsch ist. Es ist Gottes Maßstab, der das definiert. Sünde ist Sünde, weil sie gegen Gott rebelliert. Das heißt auch, gibt es keinen Gott, gibt es keine Sünde. Und jetzt darfst du einmal raten, warum die Menschen heute Gott wegerklären. Gibt es keinen Gott, gibt es keine Sünde. Und wir sind frei zu tun, was immer wir wollen. Ist das nicht, was wir uns ersehnen? Werde Gott los und du hast die Freiheit. Aber die Bibel zeigt uns, es ist keine wirkliche Freiheit, es ist nur eine Sklaverei der Sünde, weil du kannst nicht anders als zu sündigen und darunter zu leiden und kaputt zu gehen wie David. Aber das ist sein Verständnis hier. Sünde ist zuallererst gegen Gott. Und auch wenn ich gegen Menschen schwer gesündigt habe, es begann schon viel früher in meinem Herzen, in meinen Gedanken. Und es ist viel umfassender, was ich alles vor Gott getan habe. Und jede Sünde ist Schuld vor Gott. Und das betont er hier mit dieser Aussage. Und das sehen wir auch weiter in Vers 6, wenn er sagt, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Die Bibel zeigt Gott als vollkommen gerecht. Und deshalb ist auch sein Urteil über jede Sünde gerecht. Und das ist, was David hier bekennt. Ja, es ist wahr, Gott, ich habe gesündigt, du verurteilst mich gerecht, so wie du es mit jedem Menschen gerecht tust, weil du Gerechtigkeit bist. Sogar sein Gericht in der Hölle ist gerecht. Gott behält Recht. Er steht rein da, wenn er richtet. Niemand wird sagen können, ich wurde zu Unrecht verurteilt. Und das ist, was Bekenntnis ist. Es ist eine gute Definition für Bekenntnis, zu sagen, dasselbe sagen wie Gott über die Sünde. Dasselbe über die Sünde sagen, was Gott darüber sagt. Das ist Bekenntnis. Wir stimmen mit ihm überein. Gott, du hast recht. Dein Urteil ist gerecht. Und David sagt hier, ich werde dein Urteil über mich akzeptieren, Gott. Ich unterwerfe mich diesem Urteil. So sehen wir also in Vers 5 und 6, wie David sagt, ja, ich habe gesündigt. Und in Vers 7 und 8 geht er einen Schritt weiter und sagt, denn ich bin ein Sünder. Ich habe gesündigt, denn ich bin ein Sünder. Das ist, wer ich bin. Vers 7, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das ist die Lehre der Erbsünde. Wir alle kommen schon so auf die Welt. Wir können nicht anders. Es ist unser Wesen, Sünder zu sein und deshalb Sünde zu tun. Wir tun, was wir tun, weil wir sind, was wir sind. Und das steht ganz im Gegensatz zu Gottes Anspruch hier in Vers 8. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. So lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Gott selbst ist Wahrheit und deswegen erwartet er auch Wahrheit von uns. David war gerade voll von all seinen Lügen und seiner Historie der Heuchelei. Und deshalb sieht er, ich bin ein Sünder, ich tue die Sünde und du verlangst eigentlich das Gegenteil, Gott. Und deshalb brauchen wir Erneuerung. Das erkennt er hier, dass Gott uns Weisheit gibt, die Fähigkeit, ein gerechtes Leben zu führen. Nun, an dieser Stelle möchte ich dich fragen, ob du deine Sünde so recht im Blick hast, ob du bereit bist, vor Gott deine Sünde zu bekennen. David musste überführt werden und es brauchte leider eine lange Zeit. Aber Gott sei Dank, dass er hier mit Bekenntnis reagierte. Wir kennen auch andere Beispiele. David selbst kannte ein anderes Beispiel. Wer war der König vor David? Saul. Und erinnert ihr euch in 1. Samuel 15, bevor David zum König gesalbt wurde, da, ja, können wir sagen, war der Tiefpunkt in Sauls Leben. Er wurde abgesetzt, verworfen von Gott. Und was war geschehen? Saul hatte gesündigt, ihr könnt die Geschichte nachlesen, 1. Samuel 15 und vorher schon. Und dann wurde er auch konfrontiert auf Sünde. Aber was sagte Saul, als Samuel, der Prophet, ihn auf Sünde konfrontierte? Saul sagte, ich habe fast alles richtig gemacht. Fast alles, was du geboten hast, habe ich erfüllt. Nur dieses kleine Stück nicht. Und dann sagte er noch was. Er sagte, das, wo wir ungehorsam waren, das war gar nicht ich eigentlich, sondern wer war schuld? Das Volk. Das Volk hat verschont. Das hätte es nicht tun sollen. Ja, stimmt schon. Das Volk war es, nicht ich. Und drittens, okay, ich habe gesündigt, Samuel, aber jetzt ehre mich doch vor dem Volk. Da sehen wir, was ihn eigentlich getrieben hat. Menschenfurcht, nicht Gottesfurcht. David betet, an dir allein habe ich gesündigt, o Gott. Du hast recht, ich nicht. Aber sind wir nicht so oft wie Saul? Wir verweisen auf die anderen, die schuldig sind. Wir verteidigen uns selbst. Ich habe fast alles richtig gemacht. Und ich hätte gerne Ehre vor Menschen. Oder wir eiern herum und wir finden Ausreden. Wir versuchen irgendwie drum rumzukommen. Wahrhaft der Sünde ins Auge zu sehen und sie zu bekennen vor Gott. In wahrer, tiefer Gottesfurcht. Aber das ist, was wir brauchen. Damit fängt es an, damit fängt wahre Buße an, mit dem Bereuen meiner Sünde und dem Bekennen vor Gott. Wie können wir zu dieser Einsicht kommen, wenn Nathan und Samuel nicht bei uns vorbeikommen? Wie können wir Einsicht gewinnen über unsere Sünde? Ja, das Wort, auf das verweist du. Ganz genau, wenn wir das Wort aufschlagen, dann spricht Gott zu uns und er deckt unser Herz auf, oder? Wie oft haben wir das erlebt? Dass wir da versucht haben, davonzulaufen, versucht haben, uns vor anderen zu verteidigen. Aber wenn wir stille werden vor dem Wort, dann zeigt uns Gott auf, dass er Wahrheit ist und Gerechtigkeit und wer wir sind. Und das ist der erste Schritt zur Buße. Und das ist der nötige Schritt zur Buße, ins Wort zu gehen und vor ihm zu beten, dass er uns unsere Schuld aufzeigt. Ja, das ist der erste notwendige Schritt von wahrer Buße, das Bekenntnis. Nun kommen wir in den Versen 9 bis 14 zu einem zweiten Bestandteil und das ist ebenso nötig, die Bitte um Vergebung. Bisher hat David bekannt, bereut, aber nun kommt die Bitte um Vergebung, beziehungsweise in Vers 3 und 4 haben wir das schon gesehen, einleitend, aber jetzt vertieft er nochmal sein Flehen um Vergebung. Vers 9, entsündige mich mit Hyssop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Hyssop war eine kleine Pflanze, die in Felsspalten wuchs, vielleicht der syrische Majoran, und man verwendete diese Pflanze oft in Reinigungszeremonien, um ja, wie ein Pinsel Blut auf etwas zu streichen, zum Beispiel auch mit anderen Substanzen. Aber es ist einfach dieses Bild von Reinheit, was David sucht. Und dazu passt auch der weiße Schnee. Schön, dass wir endlich mal wieder eine Illustration davon bekommen haben, die letzten Wochen. Frisch, rein, hell, fleckenlos, so ein weißer Schnee. Und sogar die Bibel gibt uns dieses Bild in Jesaja 1, Vers 18. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Und genau darum geht es David hier. Ich möchte gereinigt werden. Vers 10. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Hört ihr das? David war völlig bedrückt und verzweifelt von seiner Schuld. Schuldgefühle, die niederdrücken. Und wer erkennt das nicht? Gebeine oder Knochen könnte hier bildlich einfach für den ganzen Menschen stehen und dann doch wieder vor allem unser Innerstes, unser Denken und Fühlen meinen, aber es wäre auch möglich, dass David hier tatsächlich von seinem Körper spricht. Und wir wissen, dass unser Körper und Geist zusammenhängen, eine Einheit sind und sich gegenseitig bedingen. Psychosomatik wird es genannt, und Psalm 32, Vers 3 und 4 legt das auch nahe, dass oft unser Körper mit beeinträchtigt wird, wenn wir von Schuld beladen sind. Nun, wir haben schon gesagt, man kann an viele Orte fliehen, wenn man von Schuld beladen ist. Aber wie schlimm, wenn ein Mensch, dessen Geist und dessen Körper leidet unter seiner Sünde, nur in Ablenkung fliehen kann. Sich mit irgendwelchen Substanzen versucht, zufriedenzustellen und ruhig zu stellen. Aber, oder mit Unterhaltung irgendwie abgelenkt zu werden von der eigenen Schuld. Aber doch das wahre Problem nicht anpackt, die Ursache der ganzen Schwierigkeiten und Schmerzen. Und das ist, was David hier sagt. Ich möchte wieder Freude und Wonne hören. Freude und Wonne kann nur Gott geben, wenn die Sünde vergeben wird. Wahre Freude und Wonne finden wir nicht in der Ablenkung im Fernsehen. Deshalb Vers 11, vergib mir meine Sünde. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Nun, Gott kann nicht vergessen, er ist der Allwissende. Aber er kann sehr wohl wegschauen von unserer Sünde. Und das ist hier, was David bildlich sagt. Schau nicht auf meine Sünde. Nein, vielmehr tilge sie, nimm sie weg, meine Missetaten. Und genau das ist auch, was uns die Schrift zeigt, wie was geschieht in Jesus Christus. Dass er die Sünden sehr wohl sieht und nimmt, aber dass Gott sie von unserem Konto nimmt und auf das Konto Jesu schreibt. 2. Korinther 5, Vers 21, dieser gewaltige Austausch. Meine Schuld nimmt er, aber er schaut sie nicht mehr an, er legt sie auf seinen Sohn und sie wird bezahlt. Und ich frage dich, wie dein Kontostand ist. Ob er noch voller Schuld ist, voll mit Sünden beladen. Vielleicht bist du wie David, schwer von Schuld beladen. Vielleicht läufst du aber auch weg und liebst die Sünde so sehr und willst sie festhalten und nicht aufgeben. Oder vielleicht sagst du, ich habe schon so oft versucht und bin so oft hingefallen, habe so oft Gott enttäuscht. Keine Hoffnung mehr für mich. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt, das ist nicht, was dieser Text sagt. Er sagt, Gott wartet auf dich. Gott ist bereit, deine Sünden zu tilgen, alle deine Missetaten. Er allein, er ist gnädig und barmherzig und gütig. Und er ruft uns alle auf, dass wir kommen mit unserer Schuld. Dass wir darauf vertrauen, dass Jesus sie getragen hat an unserer Stelle. Und dass er uns befreien möchte davon. Er tilgt sie, er löscht sie aus, er kratzt sie alle ab von unserer Schuldschrift. Die wird vernichtet, Kolosser 2. Und darauf wartet Gott nur, dass du kommst, egal wer du bist, mit deiner Schuld beladen. David hat das verstanden, er fleht hier darum. Aber seine Bitte geht noch ein Stück weiter in Vers 12 bis 14. Er ersehnt nicht nur Vergebung ein für alle Mal, sondern er ersehnt Veränderung, eine grundlegende Erneuerung. In Vers 12 bis 14 spricht er immer wieder von Geist und Herz, auch später noch, meint damit unser Innerstes, unser Denken, unser Wollen. Und in Vers 12 lesen wir: Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Das Wort erschaffe wird im Alten Testament häufig verwendet, aber nur von Gott. Es ist etwas, was er exklusiv tut und was wir im Schöpfungsbericht finden, in den ersten Kapiteln der Bibel. Aber hier geht es um das Erschaffen von geistlichem Leben. Wir haben ja gesehen, dass David erkennt, dass er schon von Geburt, von Mutterleib an ein Sünder war. Und er weiß, ich brauche neues Leben. Die Schrift zeigt uns, dass wir geistlich tot sind, gefangen, versklavt unter unserer Sünde, regungslos für Gottes Ruf. Er muss eingreifen. Das kann nur er und nicht wir. Und trotzdem müssen wir an dieser Stelle etwas vorsichtig sein, dass wir nicht unsere ganze neue testamentliche Theologie ins Alte Testament hineinlesen. David bittet hier nicht um Errettung. David erkennt die Schwere seiner Sünde und wie umfassend die Sünde ist in uns Menschen und wie grundlegend wir Menschen Erneuerung brauchen von Gott. Aber er betet hier nicht, dass er gläubig wird, dass er errettet wird. Warum? Wenn wir zum Beispiel in Vers 14 und 16 lesen, er bittet um Freude am Heil. Er spricht zu Gott, dem Gott seines Heils. Und wir wissen, wie David auf Gott vertraut hat und wie er sich hier an ihn wendet. David bekennt sich zu Gott und er hat sein Heil in Gott. Und auch in Vers 12 selbst sehen wir hier, er bittet von Neuem um einen festen Geist. Also es geht hier um geistliche Erneuerung und Wiederherstellung, um die Haltung eines standhaften Mannes Gottes, der nicht wieder fällt. Er bittet um einen willigen Geist, einen festen Geist, der nun wieder bereit ist zu gehorchen. Und wir verstehen schon, wenn wir das Leben Davids vorher, seine große Sünde anschauen, warum er das so betet. Denn er hatte gelebt wie ein Ungläubiger. Er hatte über Monate gelebt wie ein Ungläubiger. Und vor diesem Hintergrund bittet er: Gib mir von Neuem einen festen, standhaften, willigen Geist. Das brauche ich. Aber Gott war sein Retter. Vers 13 drückt seine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott aus. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und auch hier Vorsicht, dass du nicht dein Verständnis aus dem Neuen Testament hier hineinliest. Der Heilige Geist, das sehen wir im Alten Testament, hatte eine andere Rolle. Er war derselbe, aber hat eine andere Rolle ausgeübt. Er kam nur über einige, oder wir wissen nur von einigen, vor allem Leitern des Volkes Israel, über die er zeitweise kam, um sie für ihre besondere Aufgabe zu befähigen. Das war eine andere Rolle, als er sie heute in der Gemeinde hat. Wir haben eben gerade von Saul gesprochen, der selbst schwer gesündigt hat und der nicht Buße getan hat. Und dann sehen wir im Kapitel darauf, 1. Samuel 16, was ist passiert mit dem Heiligen Geist? Gott hat ihn von ihm genommen. David kannte diese Erfahrung von einem sündigenden König und er fleht darum: Nimm deinen Geist nicht von mir. Ich weiß, wie schwer die Aufgabe ist. Ich weiß, wie groß ich als Sünder, was für ein großer Sünder ich bin. Nimm bitte den Geist nicht von mir. Ich brauche jede deiner Kraft für meine Aufgabe. Aber das heißt nicht, dass wir diese Worte genauso beten oder verstehen sollten, denn der Heilige Geist hat für die Gemeinde eine andere Rolle. Das Neue Testament zeigt uns klar, dass er in uns wohnt, und zwar permanent. Epheser 1 zeigt uns, wie wir versiegelt sind, wie er unsere Garantie, unser Unterpfand unserer Errettung ist. Gott nimmt diese Garantie nicht weg von einem Gläubigen. Und so heißt es zum Beispiel auch in Epheser 4, da finden wir am ehesten vielleicht eine Parallele, wie wir darüber denken können heute als Christen. Epheser 4, Vers 30 werden wir aufgefordert, betrübt nicht den Heiligen Geist, weil wir sehr wohl sündigen können gegen Gott und damit den Geist, der in uns wohnt, als Gläubige betrüben können. Vielmehr sollen wir erfüllt sein mit dem Geist, Epheser 5, Vers 18. Wir sollen voll sein des Wortes und danach leben und gehorchen und Frucht des Geistes bringen. Betrübt ihn nicht. Und dann weiter Epheser 4, Vers 30, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Ja, wir können sehr wohl den Heiligen Geist betrüben, aber wir sind zugleich mit ihm versiegelt, wenn du wahrhaft Gottes Kind bist. Das hier zur Einordnung, aber bei David verstehen wir auch seine Bitte in seinem Kontext sehr ernst. Seine Bitte um Vergebung schließt er in Vers 14, gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Und auch hier macht er genau das deutlich, ein Gläubiger verliert sein Heil nicht. Ein wahrhaft geretteter Mensch verliert sein Heil nicht. Aber was kann er verlieren? Die Freude am Heil. Und das kennen wir, oder? Ja. Wir können die Freude verlieren. Sie kann geschwächt werden, geraubt werden, gedämpft werden. Und David hatte das erlebt unter seiner Sünde. Es ist sogar so, dass wenn wir schwer sündigen, natürlich haben wir Zweifel sogar an unserem Heil. Gehöre ich wirklich zu diesem Gott? Weil ich lebe nicht so wie einer, der zu ihm gehört. Werde ich wirklich vom Heiligen Geist regiert? Weil ich betrübe ihn. Ich gehorche ihm nicht. Es ist richtig, dass wir aufwachen, aufgerüttelt werden, dass wir zweifeln und fragen, gehöre ich zu diesem Gott? Aber ein Gläubiger verliert sein Heil nicht, das zeigt die Schrift. Aber wir können sehr wohl durch unsere Sünde Freude verlieren. Und dann fehlt uns auch die Kraft. Wenn wir ohne den Geist wandeln, dann sehen wir nicht sein Wirken, seine Kraft in uns. Es gibt einen Gegensatz in Römer 8. Entweder, oder Römer 7 und 8 schon, die Werke des Fleisches tun, im Fleisch wandeln oder im Geist. Aber der Geist wohnt in Gläubigen und er ist mächtiger als das Fleisch. Aber das Fleisch haftet uns noch an. Und wenn wir fleischlich leben, oh, dann haben wir keine Freude. Und dann haben wir keine Kraft. Und so fleht David um Freude und so solltest auch du, wenn dir gerade die Freude fehlt, dein Herz und deinen Wandel gründlich prüfen. Gott bitten, erforsche mein Herz, zeig mir, wie ich es meine. Weil Sünde raubt Freude. Sünde raubt Freude am Heil. Wir sehen hier drei essentielle Bestandteile von echter Buße, Bekenntnis, Bitte und nun drittens ein Beschluss für ein anderes Leben. Denn biblische Buße endet nicht mit dem Bereuen und dem Bekennen und der Bitte um Vergebung und dann ist alles wieder gut. Biblische Buße ist eine Umkehr, richtig? Die beinhaltet, nun wieder anders zu leben als den Weg, den ich vorher gegangen bin. Und das ist Davids Beschluss hier. Ich meine, wem seine große Schuld erlassen wurde, sucht der gleich die nächste Sünde, die er tun kann? Gott hat ihn mit Gnade beschenkt, er ist der gütige Schenker und ich sage ihm, danke dafür, jetzt kann ich wieder weiter sündigen. Oh, Paulus sagt, das sei ferne, Römer 6. Wie könnten wir, wenn wir wirklich Gnade erlebt haben, sagen, jetzt will ich weiter in der Sünde leben. Zurück in den gleichen Dreck, frisch gewaschen, frisch gebadet. Heißes, warmes Bad und jetzt raus zur Gartenarbeit in den Matsch. Nein. David ebenso. Er fasst einen Beschluss. Er sagt, ich will loben und ich will lehren. Vers 15, ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Abtrünnige, das sind Menschen, die tief in Sünde gefallen sind und in Sünde leben. Auf Irrwegen. Diese Menschen müssen Gottes Wege lernen. Das meint hier zum einen, was überhaupt richtig wäre, in Gottes Augen zu tun, aber vor allem auch die Gnade zu verstehen, dass Gott Abtrünnigen gerne Gnade gibt, damit auch sie Buße tun. Und wer könnte Abtrünnige besser lehren als einer, der selbst tief gefallen ist, aber umgekehrt ist? Einer wie David. Wer könnte die Menschen auf Irrwegen und in ihrer Verzweiflung besser erreichen als ein solches Beispiel von Sünde und wahrer Buße? Und wer Gottes große Gnade erlebt hat, der sehnt sich danach, oder? Der sehnt sich danach, dass auch andere Sünder, die er kennt, das erfahren, Freude erfahren, wahre Freude. Und deshalb motiviert Gnade Evangelisation. Gnade, wenn du Gnade erlebt hast, dann musst du davon zeugen. Wir sind Bettler, die anderen Bettlern sagen, wo sie das Brot der Gnade finden können. Das ist unsere Aufgabe und das ist unser Herzschlag, wenn wir Gottes Gnade selbst erlebt haben. Und so ist doch Gottes Plan genial, oder? Wir sehen einerseits die große Last unserer Schuld und wie wir versagt haben, aber wir sehen auch, damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Sondern jetzt möchte Gott nicht nur mich befreien von meiner Schuld und mir Freude schenken, sondern er will mich auch gebrauchen in seinem Dienst. Oh, er kann mich noch gebrauchen in seinem Dienst? Ja, vielleicht anders, als es vorher war, aber er kann mich gebrauchen, gerade als ein Zeugnis der Buße, was Gnade erfahren hat und davon weitergeben möchte. Und das ist, was hier Buße bei David umfasst, andere zu lehren. Psalm 32 ist ein Beispiel davon, wie er auch über seine Buße lehrt. Aber nicht nur lehren, sondern Vers 16 und 17, David will auch loben. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Sünde raubt nicht nur Freude, Sünde lässt auch unser Loblied verstummen. Wer an Sünde festhält, kann nicht singen. Ich meine nicht die Töne treffen. Nein, er kann nicht. Wenn du nicht singen kannst, wenn du nicht anbeten kannst von ganzem Herzen, dann prüf dein Herz, ob da Schuld ist, die nicht bereinigt ist. Andererseits, wenn du Gottes Gnade erlebt hast, dann musst du singen, oder? Dann musst du preisen. Dann kann ich nicht schweigen von der Liebe, die ich erfahren habe. Und zwar dann von ganzem Herzen und nicht aufgesetzt. Und zwar heißt es hier sogar nicht nur die Gnade preisen, sondern interessant, deine Gerechtigkeit will ich jubelnd rühmen. Wahrscheinlich in dem Verständnis, dass Gott nicht nur einfach ignoriert, wie ich gesündigt habe, sondern dass er dafür bluten musste, dass ich gesündigt habe. Dass er Gerechtigkeit gewirkt hat, indem er selbst die Last meiner Schuld getragen hat. Oh, davon möchte ich singen. Und David spricht das hier nochmal an mit der Blutschuld, mit seiner verdienten Todesstrafe. Und auch das ist eine herausfordernde Frage, aber ich denke, die plausibelste Antwort ist, dass Gott eben der höchste Richter ist. Und wenn Gott, der höchste Richter, sagt, ich begnadige diesen König trotz seiner Schuld, gewaltigen Schuld und der Todesstrafe, die er verdient, dann kann Gott als oberster Richter, hat er das Recht, das zu sagen. Und wie gesagt, er hat selbst die Strafe getragen. Nun, wenn wir davon sprechen, Gott Lob zu bringen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass Gott das nicht nötig hat. Gott hat keines unserer Werke nötig. Ob wir andere lehren, ob wir ihn loben, ob wir irgendwas Gott darbringen, das ist nicht, was Gott als allererstes braucht oder sucht. David sagt das in Vers 18. An Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Und auch das müssen wir einordnen. Hat Gott kein Gefallen an Opfern? Ich meine, liest du durch 3. Mose und siehst, wie Gott das alles geboten hat? Es war doch gut und richtig in seinen Augen, oder? Ja, und das Volk Israel sollte diese Opfer bringen und Gott gehorchen. David selbst war reich, er hätte viel opfern können. Ich wollte sie dir geben. Aber er versteht hier, es sind nicht die Werke, die du brauchst, Gott. Du willst nicht einen heuchelnden Mann, der seine Schuld verheimlicht und ignoriert, aber nach außen hin der gottesfürchtigste Anbeter ist, der reihenweise Opfer bringt. Das willst du nicht. Vergebung kann man nicht kaufen. Das ist, was David sagt. Es sind nicht die Werke, die Gott braucht. Ich brauche Gnade. Und das ist, was er in Vers 19 nochmal betont. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Wir brauchen Reue, wahre Gebrochenheit, zerbrochen sein über unsere Schuld. Das ist, was Gott sucht. Das ist Demut. Und das ist völlig klar, oder? Ein stolzer Mensch, der wird keine Vergebung suchen. Wir selbst kennen das von uns. Wenn wir in unserem Stolz blind sind, oh, dann wollen wir niemanden um Vergebung bitten. Stolz hindert uns von der Reinigung, von der Wiederherstellung vor Gott. Stolz hindert uns, unsere Schuld loszuwerden. Wir brauchen Demut, ein Bereuen, ein Einsehen, ich habe gesündigt. Gegen dich, oh Gott, und sicherlich auch vor anderen. Von ganzem Herzen zerbrochen sein über die eigene Sünde. Das ist, was Gott sucht. Und wer echte Buße tut, der ist demütig, der lobt Gott, der lehrt andere und der hat dann auch noch einen Blick für andere. Vers 20 weitet den Blick nur noch auf das Volk. David betet, tue wohl an Zion, nach deiner Gnade, baue die Mauern Jerusalems. Warum diese Fürbitte? Nun, David wusste, meine Sünde hat nicht nur mich und meine Familie betroffen, sondern mein ganzes Volk. Als König, ich meine, wir sehen das schon in 2. Samuel 11, wo es anfängt, aber auch in der Folge, es gab so gewaltige Konsequenzen für das Volk. Und Gott hat ihm das auch angekündigt. Davids Sünde forderte Tote. Davids Sünde, sagt 2. Samuel 12, Vers 9 bis 14, bot den Feinden Anlass zur Lästerung Gottes und des Volkes Gottes. Und deshalb bittet David hier, dass Gott Israel stärkt, sinnbildlich durch gebaute Mauern. Die Mauern selbst der Stadt als Schutz oder weitere Dinge, die das Volk schützen würden oder die Stadt schützen würden. David tritt hier nun fürbittend ein für die Menschen, die leiden sogar unter seiner Sünde. Und für uns ist das ein kleiner Hinweis, eine Ermahnung für die wichtige Tatsache, Sünde ist keine Privatsache. Selbst die Sünde, die du begehst in deinem stillen Kämmerlein, wo niemand von mitkriegt, das ist keine Privatsache. Wenn wir sündigen, immer werden auch andere davon beeinträchtigt. Wenn wir auf Irrwegen sind, wenn wir nicht rein sind vor dem Herrn, wenn wir nicht recht loben und lehren können, wie wir es hier gesehen haben, Sünde wird uns immer beeinflussen und immer auch anderen schaden. Das ist nicht nur deine Privatsache. David bittet also hier für das ganze Volk. Und dann kommt ein interessanter Vers zum Abschluss in Vers 21. Dann, und man sagt, ist das jetzt ein Widerspruch zu Vers 18? Nein, Moment, es hat sich die Lage völlig geändert. Wir haben gesagt, in Vers 18, Gott sucht keine Werke, keine Opfer von einem Heuchler. Er sucht wahre Demut. Aber wenn jemand umgekehrt ist, eine versöhnte Beziehung zu Gott hat, dann freut er sich an Opfern. Vers 21, dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Und auch Israel erlebte das, tief gefallen in eigene Sünde, zum Beispiel nach dem Exil wiederhergestellt, dann opferte man wieder in Esra 6. Und eines Tages wird es sogar so sein, dass das Volk wieder opfert im tausendjährigen Reich und wiederhergestellt ist nach seiner großen, vielen, vielen Jahrhunderten der Sünde und der Konsequenzen. Ja, dann freut sich Gott. In einer versöhnten Beziehung freut sich Gott an Opfern, an Werken. So sehen wir also hier in diesem dritten Element der wahren Buße, in dem Beschluss, in der Umkehr, sehen wir, wir sollen andere rufen zur Umkehr. Wir sollen sie lehren, wir sollen ihnen Zeugnis geben von Gottes Gnade. Wir sollen Gott loben, ihn erheben für die Gnade, auch für die Gerechtigkeit, durch die, ja, seinen gerechten Umgang mit Sünde gegenüber seinem Sohn an unserer Stelle. Davon wollen wir Gott preisen. Und dann sollen wir sogar für andere beten, für ihren Segen. Aber eben nicht als ein Werk, um Gott zu gefallen, sondern vielmehr die Antwort auf die Gnade, die wir erfahren haben. So kommt dieser dritte Punkt eben erst am Schluss. Nun, wir haben drei Bestandteile echter Buße gesehen in diesem Psalm. Und alle sind so wichtig für uns, wichtig für dich im Umgang mit deiner Sünde. Bekenntnis. Damit beginnt es, dass wir unsere Sünde ehrlich sehen vor Gott, sie bereuen und sie ansprechen, das Gleiche sagen wie Gott über die Sünde. Zweitens die Bitte um Vergebung. Darum müssen wir bitten, flehen, dass Gott uns reinigt. Und ja, er sagt es uns zu, aber er möchte gebeten werden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und schließlich drittens der Beschluss zu einem anderen Leben, einem Leben der Nächstenliebe, der Fürbitte, der Lehre für andere, des Lobs Gott, für Gott. Und so möchte ich dich nochmal fragen abschließend, wie begegnest du deiner Schuld? Bist du jemand, der reflektiert oder jemand, der ignoriert? Jemand, der Sünde, die er begangen hat, verheimlicht und versucht, sich rauszureden, andere Erklärungen zu finden, sie auf andere zu schieben, irgendwie die Schuld abzuwälzen? Oder stehst du dazu vor Gott und suchst davon rein zu werden und nur er kann Reinigung bringen? Wie kostbar ist dieser Psalm 51? Er möchte uns anleiten darin, wahre Buße zu tun. Wenn ich gesündigt habe, wie wunderbar, diesen Psalm zu nehmen und ihn zu beten und darüber nachzusinnen, über diese ganzen Wahrheiten, die da drin stecken. Es richtet mich wieder richtig aus. Es hilft mir, meine Sünde recht zu sehen vor Gott und um Vergebung zu flehen, aber auch wieder die Freude zu finden und gestärkt zu werden. Und dazu ermutige ich dich, dass du diesen Schatz nutzt aus der Schrift und dass du so angeleitet wirst, wahre Buße zu tun. Und wir dürfen ermutigt sein. Wir finden diesen Psalm und finden in diesem Psalm viele, viele, viele Gläubige vor uns haben gesündigt. Oh, und sie haben schwer gesündigt. Du bist nicht der Erste. Aber Gott ist überreich an Gnade. Und Gott kann uns die Freude zurückgeben. Gott kann uns wieder Lippen geben, die loben wollen. Gott kann uns sogar, wenn wir tief gefallen sind, wieder gebrauchen in seinem Reich. Als Zeugnisse seiner Gnade. Ist das nicht herrlich, ermutigend? Lasst uns beten. Oh Gott, du Gott unseres Heils, wir danken dir für dein Heil, was du allein erwirkt hast und ich nichts dazu beitragen konnte. Ja, ich nicht wollte, ich von Natur aus ein Sünder war auf Irrwegen. Hab Dank, dass du voll Barmherzigkeit, Mitgefühl hattest mit uns Sündern und es immer wieder hast, wenn wir schwach sind und fallen. O Herr, hab Dank, dass du erneuerst, wiederherstellst, dass du so gerne vergibst und all unsere Schuld tilgst. Wir preisen dich, Herr Jesus Christus, dass du gelitten hast, selbst die Konsequenzen getragen hast, die ich verdiente. Herr, und so beten wir, dass jeder von uns diese Hoffnung hat auf dich, Herr Jesus Christus, dieses Vertrauen, dass dein Opfer genügt. Und dass dein Opfer nötig ist, dass wir glaubend auf dich blicken, dass wir dir unsere Sünde bekennen und darauf vertrauen, dass du sie uns wirklich nimmst. Wir beten, Herr, dass du dieses Wunderwerk in unseren Herzen wirkst und dass du uns dann auch die Kraft gibst, in deinem Geist zu folgen und wieder ja, Sünde zu bekämpfen, abzulegen, anderen zu dienen und dich zu loben. So bitte tröste die gebrochenen Herzen hier, stell uns wieder her, ermutige uns, schenk uns wieder die Freude an deinem Heil und gib uns die Kraft, dir ganz zu folgen, zu deiner Ehre. Amen.